etwas anders ist als das Leben, in dem wir alltäglich immer schon sind. Wie kann in dieser ein wobei unverdächtiges Generalthema anzuschlagen, wie kann die Entfremdung, die wir in unseren Lebensverhältnissen tagtäglich erfahren, wie kann die überhaupt überwunden werden? Wie können wir mit dem Unbehagen an der Kultur umgehen, wie es Sigmund Freud in seinen kulturtheoretischen Schriften thematisiert. Und diese beiden Themen, das gute Leben als das andere Leben und das gute Leben als eine Art von gelungener Auseinandersetzung mit den Gründen für das Unbehagen, und andere analysiert werden, glaube ich, zeigt dann auch, dass diese Kategorie sozusagen reichhaltiger ist und interessanter als bloß in ihrer neo-aristotelischen Anwendung deutlich. Wichtiger Punkt ist mir jetzt, dass menschliche Praxis gleichsam nicht sich in Haupt- und Staatsaktionen erschöpft oder in Grenzsituation, das Karl Jaspers thematisiert. Und zunächst und zumeist, wie Heidegger das ganz treffend formuliert hat, sind wir in unserer Alltäglichkeit, in unserem alltäglichen Leben und müssen uns auch darin orientieren. Und diese Orientierung auf das, was man sozusagen zuspitzend Sonntäglichkeit nennen könnte, führt dazu, dass die Dramatik und die Konflikthaftigkeit der Alltäglichkeit außer Blick gerät. Heidegger, den ich sonst sehr vorsichtig befolge, hat hierfür den Begriff des Verfallens eingeführt. Wenn man das von seiner einfachen Alternative, Eigentlichkeit einerseits und Verfallen andererseits befreit, dann denke ich, ist damit ein ganz wesentliches Motiv genannt. Warum praktische Philosophie sich auf das Alltagsleben einlassen muss. Weil eine solche Konzentration auf die Sonntäglichkeit oder auf die Grenzsituation dazu führt, die Alltäglichkeit nicht kritisch durchzuarbeiten, nicht zu hinterfragen. Darauf besteht, wie denke ich, das Beispiel Thoreau, oder wirklich nur als Beispiel zu nehmen ist, zeigt offensichtlicher Bedarf. Ich habe dann mir noch als Stichwort dazu die Punkte Regeln und Ausnahmen genannt. Um eine Regel zu begreifen, muss man auch begreifen, wie in ihr Ausnahmen gemacht werden können und Alltag, Fest oder Sonntag und Drama, Grenzsituation sind Kategorien, unter denen man spezifisch der Alltäglichkeit aufgefasst. Es geht mir hier nicht darum, jetzt im Sinne einer Basis- und Überbauthese darüber nachzudenken, was denn nun für die Alltagsverhältnisse letztlich ausschlaggebend ist. Das muss jeweils von den in den Alltagsverhältnissen Handelnden selber bestimmt bzw. durch entsprechende wissenschaftliche Untersuchungen herausgefunden werden. Sicherlich ist es unstrittig, dass es eine objektive Zentralität von Ökonomie in dem Sinne gibt, dass alle Reproduktion an die materielle Reproduktion gebunden ist und wenn Ökonomie die Organisation der materiellen Reproduktion ist, dann ist das natürlich wichtig. Aber daraus sollte man nicht folgern, dass es gewissermaßen diese materielle Reproduktion als eigenen Bereich geben muss, der dann alle anderen irgendwie überwiegend bestimmt, sondern das ist eine Dimension der Gestaltung gesellschaftlicher Reproduktionsverhältnisse, die immer einzubeziehen ist. Aber wie man das macht, ob man Schweinefleisch isst, wenn man Hunger hat oder nicht, um das simpleste Beispiel zu nehmen, das ist noch vielfach gestaltbar und das ist nicht losgelöst von anderen Verhältnissen. Ich habe schon angedeutet, in welchem Sinne ich davon ausgehe, dass Kulturbeziehungen und Rechtsverhältnisse unser Alltagsleben strukturieren. Jetzt kann ich also zum ersten Komplex erstmal die Übersicht präsentieren. Das Alltagsleben ist das gewöhnliche Leben der Menge der vielen, so schlage ich vor, es zu beschreiben, zu begreifen. Die spezifischen Funktionen der Kulturbeziehung bestehen in der Erneuerung und Bewahrung des Erbes, weder traditionalistisch noch im ewigen Frühling der Amnesie anzuordnen. Die spezifischen Funktionen von Rechtsverhältnissen bestehen in der Herstellung von Berechenbarkeit und Richtigkeit. Das will ich versuchen, in der heutigen Sitzung zu vertiefen. Das Alltagsleben als das gewöhnliche Leben der Menge der vielen, da gehe ich davon aus, dass das Alltagsleben real produziert wird. Das heißt, im Unterschied zum Radikalkonstruktivismus gehe ich nicht davon aus, dass die Menschen sich ihr Alltagsleben ausdenken können. Kollektiv können sich ihr Alltagsleben nicht ausdenken, sondern sind da an vielerlei ihnen gegebenen Bedingungen gehalten. Also für das Alltagsleben gilt verschärft der Satz, die Menschen machen ihre Geschichte selber, aber unter den von ihnen vorgefundenen Bedingungen, wie das Marx sinngemäß formuliert. Diese Produziertheit der alltäglichen Verhältnisse wird zunächst und zumeist von ihrer Selbstverständlichkeit verdeckt. Es bedarf sozusagen eines Hinterfragens. Alltagsverhältnisse erscheinen uns zunächst als selbstverständlich gegeben und auch als, jedenfalls in ihren Grundstrukturen, unveränderlich. Wie tief das sitzt, kann man durchaus in der gegenwärtigen Krise beobachten, wo ganz selbstverständlich in Deutschland der Gedanke durchgesetzt hat, dass es in der Krise erst einmal darum geht, möglichst viele Autos weiterhin zu verkaufen. Also die Abwrackregel. Die setzt ja voraus, dass die Frage der Gestaltung unserer Mobilitätsverhältnisse durch das Automobil, also die Frage der Automobilzivilisation, gar nicht zur Debatte steht. Steht nur zur Debatte die Stabilisierung des Absatzes an Automobilen, also die beständige Reproduktion dieser Automobilzivilisation. Dass es aber längst klar ist und auch praktisch eine Bedeutung hat, dass unsere Städte jedenfalls nicht allein oder primär durch Automobilmobilität zu gestalten sind. Ja, da gab es ja so die Vorstellung der autogerechten Stadt in den 50er Jahren, Los Angeles, Kiel oder Hannover lassen da als Beispiele grüßen. Diese Frage ist in dieser Krise nicht aufgetaucht. In der Öffentlichkeit gab es darüber nicht einmal eine Debatte. Es ist deswegen interessant, weil in der ersten Krise des Fordismus, in den 70er und frühen 80er Jahren, war sogar VW bis zu dem Punkt gekommen, dass sie darüber überlegt haben, ob sie sich zu einem Mobilitätskonzern umbauen könnten und städtische Verkehrssysteme anbieten, anstatt nur Automobile anzubieten. Also das ist vielleicht eine treffende Illustration dieses selbstverständlichen Gewichts der bestehenden, durchaus ja produzierten, also um eine Automobilzivilisation zu produzieren, muss man die Straßen überall umbauen, man muss Verbindungsstraßen bauen, man muss Parkplätze bauen, man muss Parken auf der Straße regeln und so weiter. Sie können sich das vorstellen. Man braucht natürlich auch eine Verkehrsordnung. Also wenn Sie die Umbauprozesse sich in Erinnerung rufen, die, sagen wir mal, seit den 80er Jahren des 19. Jahrhunderts in allen Städten stattgefunden haben, dann sehen Sie, dass das produzierte Verhältnisse sind. Selbstverständlich gilt auch, dass diese Verhältnisse nicht immer so produziert werden müssen, sondern dass es durchaus nicht nur denkbar, sondern real möglich ist, dass andere Verhältnisse produziert werden, dass zum Beispiel die fahrradgerechte Stadt, um mal sozusagen ganz simple Alternative, an die Stelle der autogerechten Stadt tritt, oder da die Stadt, die so konstruiert gebaut ist, dass Fußläufigkeit wieder sozusagen zum zentralen Mobilitätskriterium und auch Planungskriterium. Also es geht mir jetzt nur darum, diese Produziertheit deutlich zu machen. Diese Produziertheit wird jedoch verdeckt im modernen Alltagsleben, und zwar dadurch, dass der Einzelne und die Einzelne vor allem, scheint es so, am öffentlichen und gemeinsamen Leben teilnimmt, indem er oder sie als Konsument auftritt. Also diese Planung der Stadt, die hat ja nicht etwa unter Beteiligung aller, die das dann benutzt haben, stattgefunden, sondern war eine Sache von, man kann sagen, einer Handvoll Stadtplanungsexperten weltweit, die dann überall von den Administrationen kopiert worden sind. Die Urbanistik ist vielleicht in den letzten 40 oder 100 Jahren das technokratische Fach per Exzellenz gewesen. Hier haben wirklich Experten sich überlegt, was das sein soll, zum Beispiel die Trennung von Wohnen und Arbeiten. Und das ist dann über die Jahrzehnte hinweg beschleunigt durch die großen Zerstörungen des Zweiten Weltkriegs in Europa und die neuen Städte überall in der Welt, ist das dann auch konsequent umgesetzt worden und hat gewissermaßen die gebaute Infrastruktur, das gebaute Gehäuse der Automobilzivilisation hervorgebracht. Diese Rolle als Konsumenten lässt sich in der Tat dann nochmal genauer fassen. Erstens bezieht sich das zurück auf den entscheidenden Punkt in der Durchsetzung der Herrschaft der kapitalistischen Produktionsweise, nämlich dass die Reproduktion der Besitzer von Arbeitsvermögen, also kurz gefasst die Arbeiterklasse, selber über den Kauf von Waren vermittelt. Im Durchbruch der kapitalistischen Produktionsweise kommt es erst dort, wo es nicht mehr in der Warenproduktion um Luxusproduktion geht, sondern darum, Waren, wie das schon heißt, des täglichen Bedarfs zu produzieren, die in die Reproduktion der Träger gesellschaftlichen Arbeitsvermögens, der Verkäufer von Arbeitskraft eingehen. Kann sich das durchaus übrigens sehr interessant vorstellen, weil das ist ein ganz komplizierter Prozess. Nahrungsmittel ist sozusagen ein ersten Schub, Getreide, in Grenzen dann auch Fleisch, also es ist nicht so, dass das nur mit Verschlechterung der Lebensbedingungen. Zunehmend kann man in den deutschen Küchen besichtigen, gilt jedenfalls für diese Kreise, der großen Mehrheit der Bevölkerung, der breiten Masse, dass hier nicht nur sozusagen Rohnahrungsmittel wie Getreide zum Brotbacken oder Gemüse, Kartoffeln und Fleisch zum Kochen, sondern Halbfertigprodukte, das Brot verkauft wird. Und das ist schon relativ früh, das ist jetzt schon im 18. Jahrhundert, dass eben Fertiggerichte verkauft werden, was sich seit den 15 Jahren enorm entwickelt hat. Ähnliches kann man für andere Bereiche nachvollziehen. Damit auch das Beispiel der Automobilzivilisation kann man hier hervorheben. Damit entwickelt sich eine Struktur, dass das Alltagsleben selber dieser breiten Masse, die so definiert wird, durch die Waren, die sie konsumieren und konsumieren sollen, strukturiert wird. Also das Automobil mit allem, was drum und dran hängt, strukturiert und nicht nur unsere Städte, sondern strukturiert auch einen gewissen Lebensrhythmus. Am Wochenende fährt man aufs Land und ähnliche Dinge. Und die Art der Lebensmittel, die Art der Kleidung, die angeboten wird, zunehmend auch die Art von Kulturerlebnissen, die angeboten werden durch Kulturindustrie, strukturieren tatsächlich das Leben der Menschen, die so leben. Also der Warenkonsum ist nicht mehr, wie das sozusagen das Grundmodell des freien Warenkäufers suggeriert, einfach ein Akt der individuellen Wahl, sondern es liegt ihm zugrunde eine Strukturierung des Lebens durch das Warenangebot. Und das kann man für die verschiedensten Bereiche durchspielen. Und gerade die Veränderungen der letzten 50 Jahre, und ich glaube, man kann, Hermann Lübber hat das mal formuliert, ich glaube, da hat er recht, Gegenwart ist dadurch charakterisiert, dass wir einschneidende Veränderungsprozesse im Hinblick auf die Waren, die unser Alltagsleben strukturieren, nicht im Wechsel der Generationen erfahren, also die Väter sind noch in der Kutsche gefahren, die Söhne fahren im Auto, sondern dass das innerhalb des Lebens einer Generation stattfindet. Die beiden Beispiele, die wir uns wahrscheinlich teilen könnten, wäre die Einführung des Personalcomputers mit allem, was da dran hängt, und die Einführung des Handys mit allem, was da dran hängt. Wiederum Waren, die ganz stark und tiefgreifend auch gesellschaftliche Verkehrsformen und Lebensweisen strukturieren. Das heißt, es geht nicht mehr nur darum, dass einerseits durch abhängige Arbeit ein Konsumptionsfonds erworben wird und andererseits dann frei Waren eingekauft werden, sondern es geht auch darum, dass diese einzukaufenden Waren selber Lebensweisen strukturieren. Allerdings, und das gehört zu den schnellen, beschleunigten Entwicklungen, die ich eben angesprochen habe, liegt hier inzwischen eine Veränderung vor. Im Zug auf die 50er Jahre hat Jürgen Link vom Normalismus gesprochen. Die Gesamtheit dieser Strukturierungselemente des Alltagslebens durch die Strukturierung der Warenangebote war darauf gerichtet, sozusagen ein genormtes Leben zu produzieren. Jeder Normalo, den Begriff gibt es ja dann sozusagen als Echo, lebt eben in bestimmter Weise. Die französische Jugendbewegung der 60er Jahre hat das mit dem schönen Spruch Metro, Boulot, Dodo. Also morgens mit der Metro zur Arbeit, dann arbeiten, zurück, aber das wird dann weggelassen, weil es eine Wiederholung ist, und dann eben schlafen. Also sozusagen das Leben durchstrukturiert durch diese Form der mit Waren aufgefüllten Lebensweise. Dieser Normalismus ist inzwischen durchbrochen. Und man kann sozusagen entscheiden, ob man ein Grufti sein will oder ein Rocker oder. Es gibt da die verschiedensten Lebensweisen im Angebot und Freizeitindustrie mit entsprechenden Events, Musikindustrie mit entsprechenden Identitätsangeboten und so weiter und so fort ermöglichen hier große Vielfalt. Wir können auch, um ein sozusagen Leitfossil des Automobils nochmal zu bemühen, feststellen, dass an die Stelle sozusagen der einfachen Situation, es gab sozusagen den PKW und dann gab es den Lastwagen, heute ein breites Spektrum von Angeboten getreten ist, von sozusagen der fahrenden Einkaufstüte bis zum Van. Was unter dem PKW liegt und noch nicht bis zum Lastwagen hinaufreicht. Also hier gibt es die unterschiedlichsten Modifikationen. Dem liegt aber nicht etwa zugrunde, dass jetzt die Warenproduktion wieder den Gedanken der Standardisierung aufgegeben hätte, der ja hinter der Normalisierung stand, wenn alle das Gleiche konsumieren, dann kann man die Waren in großen Stückzahlen absetzen, sondern heute gibt es eben die modulare Spezialisierung. Das heißt, es gibt bestimmte Grundelemente der Produktion, die können weiterhin in großen Stückzahlen produziert werden und dann kann das baukastenmäßig so zusammengesetzt werden, dass die unterschiedlichen Spezialisierungen modular zusammengefügt werden können. Also es ist zwar richtig, dass wir aus der Situation des repressiven Normalismus herausgekommen sind seit den 70er Jahren, aber was an Vielfalt angeboten wird, ist immer wieder die Vielfalt dessen, was sich aus dem Baukasten des Warenangebotes so alles an Varianten basteln lässt. Allerdings, und damit komme ich zu dem nächsten Punkt, hat das seine Schranken. Und die Vorstellung, dass die Menschen, insbesondere muss man hier jetzt betonen, die jungen Menschen, einfach das tun und kaufen, was oder kaufen und dann tun, was ihnen vom jeweiligen Warenangebot vorgegeben ist, die ist offensichtlich falsch. Sondern jede jüngere Generation findet irgendwie einen Weg, sich von den älteren Brüdern und Schwestern oder den Leuten in den Klassen drei, vier Klassen höher deutlich zu unterscheiden und auch Musikformen, Kulturformen und so weiter zu entwickeln, mit denen sie sich als spezifische abgrenzen von dem, was gewissermaßen der gesellschaftliche Erwartungsstand ist. Und diese Bedeutung, dass die Menge der vielen sich auch immer wieder als Subjekt des Konsums in Erinnerung bringt. Übrigens auch dann zum Beispiel in Boykottaktionen, die dann auch überrascht haben. Also der Boykott von Brent Spa, das sollte man nicht überbewerten, aber es macht deutlich, dass doch die Menschen nicht bereit sind, alles mitzumachen, was ihnen die Industrie so anbietet, sondern sie auch bereit und in der Lage sind, da deutliche Signale zu setzen. Auch das Aufsteigen von solchen Untersegmenten wie Bioprodukte oder Fairhandelprodukte macht deutlich, dass die Menge der vielen als Subjekt spontan und dann auch organisiert durchaus in diese Prozesse eingreift. Dass es also nicht nur ein Prozess ist, wo ihr gewissermaßen die Konsumptionsformen von der Industrie aufgeherrscht werden. Sie bleibt aber ganz wesentlich auch Objekt Marketingstrategien, die Strategien der Angebotsentwicklung bis hin zu der immer wieder erfolgenden Kaperung solcher Jugendinitiativen oder des Imports von irgendwelchen exotischen Kulturmomenten innerhalb der World Culture, machen diese Menge der vielen auch immer wieder zum Objekt, zu tatsächlich dem Unterworfenen der Konsummuster, wie sie unser Alltagsleben prägen. Man muss von diesem Komplex, der sich in der Tat mit Ökonomie des Alltagslebens überschreiben ließe, der Ökonomie im weiteren Sinne der spezifischen materiellen Reproduktion fassen, unterscheiden, was in der kritischen Theorie als Kulturindustrie thematisiert worden ist und was in der internationalen marxistischen Diskussion, die an Althusser anknüpfte, als ideologische Staatsapparate gefasst worden sind. Und zwar so unterscheiden, das, was ich bisher beschrieben habe, ist gewissermaßen die primäre Gestalt des gesellschaftlichen Reproduktionsprozesses, auf die dann, aber immer schon, es gibt diese primäre Gestalt niemals in meiner Form, Kulturindustrie, das heißt die systematische Produktion kultureller Inhalte nach industriellen Mustern und unter industriellen Imperativen. und ideologische Staatsapparate, das heißt Apparate, die innerhalb dieses Prozesses die Reproduktion herrschender Ideologien betreiben. Jetzt habe ich den Namen verloren. Also diese wirken dann sekundär auf diese primären Prozesse ein, wobei es eben im Moment der bloß primären Einwirkung oder des bloß primären Prozesses niemals gibt, sondern immer schon sekundäre Prozesse dabei sind. Diese Doppelung und auch die Fähigkeit der Menge der Vielen als Subjekt, die in diesen, und hier könnte man ruhig mal den Begriff der Entfremdung oder der Verdinglichung benutzen, in diesen entfremdeten oder verdinglichten Formen Subjekt bleibt, auch wenn sie gleichsam Subjekt in Gefangenschaft der objektiven Vorgaben ist, ist immer wieder zu Aufbrüchen fähig. Und sei es nur, dass eben die jungen Mädchen von 13 oder 14 eine neue Art finden, wie man sich interessant darstellen kann. Und ist auch immer wieder dazu fähig, aus den vorgegebenen Verhältnissen auszubrechen. Wobei weder die Aufbrüche noch diese Ausbrüche sich im strengen Sinne vorhersagen lassen. Man kann sagen, wenn es sozusagen kritisch wird und dekommt und der Druck groß wird, dann wird es wahrscheinlicher. Aber ich erinnere mich noch gut, dass meine Generation von durchaus kompetenten, denn auch konservativen Soziologen wie Helmut Schelsky als die skeptische Generation bezeichnet worden ist, die nie etwas verändern würde. Also man kann natürlich sagen, das waren dann die etwas Jüngeren, aber wir waren schon mitgemacht. Das hat sich ja, also das war eben fast genau dieselben, die dann hinter die 68er waren. Ja, natürlich war das eine Minderheit und Jelski hatte ein bisschen andere gefragt und es war 2-3 Jahre verschoben, aber daran wird deutlich, wie unvorhersehbar dies ist, weil die Latenz zumindest ist, der Menge der Vielen als Subjekt in allen Prozessen da ist und gewissermaßen nur auf einen Anlass lauert, sich zu aktualisieren. Allerdings, und deswegen werde ich heute auch noch auf die Rechtsverhältnisse zukommen, wäre das alles ganz interessant und spannend, wenn es so einfach wäre, wie das etwa Negri und Hart in ihren Büchern Empire und Multitude zu denken neigen. Die überspringen, dass es dann immer noch tertiär Institutionen gibt, die mit Macht, Geld, rechtlichen Mitteln und anderen Mitteln verselbstständigter, meistens staatlicher Macht, aber nicht nur, hier für einen Rahmen sorgen, der nicht ohne weiteres überschritten werden kann. Also wenn das Beispiel ist vielleicht etwas riesig, wenn eben nicht 1500 Polizisten das Tempelhofer Feld geschützt hätten, dann wäre sicherlich dort eine Demonstration zu machen.